IX Radio, das Ohr am deutschen Gesundheitssystem. Professor Dr. Dr. Ilona Kickbusch hat aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit unter anderem bei der Weltgesundheitsorganisation den globalen Blick auf die Situation von Frauen in der gesundheitlichen Versorgung und bei der Teilhabe im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse. Heute haben wir Frau Professor Kickbusch in ihrer Eigenschaft als Initiatorin und Boardmember von Women in Global Health zu Gast. Mit ihr sprechen wir über die Sichtbarkeit weiblicher Expertise in der öffentlichen Diskussion.
Ilona, schön, dass wir uns wenigstens virtuell mal wieder treffen, mal wieder hören und nicht sehen. Und ich würde gerne einsteigen mit der Frage nach Women in Global Health, dass du ja gegründet, angeregt hast, vor allen Dingen das German Chapter. Was waren die Gedanken dabei und gibt es auch erste Resonanzen und Rückmeldungen schon dazu oder Erfolge?
Ja, Women in Global Health ist entstanden, weil ich eine Twitter-Aktion gestartet habe. Und zwar war es so, dass mir nach dieser langen Zeit in Global Health dann doch irgendwann die Frustration hochkam, dass immer noch so wenig Frauen in Global Health auf den Panels sitzen, interviewt werden und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn man die Leute anspricht, dann heißt es häufig, ja, es gibt keine. Und ich hatte dann die Initiative ergriffen, zuerst 100 Frauen über Twitter zu identifizieren. Dann wurden es 300. Und dann hieß es, ja, machst du weiter? Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache nicht weiter. Jetzt muss eine Organisation her. Jetzt muss man das auch auf nationaler Ebene machen. Und dann hat sich eine Gruppe junger Frauen gefunden um Rupert Dart herum in den USA, die eine globale Organisation, Women in Global Health, gegründet haben, das auch mit sehr viel Erfolg die ersten ein, zwei Jahre durchgeführt haben, besonders im Hinblick auch auf Frauenvertretung bei der WHO beispielsweise. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir zu diesem Gedanken zurückgehen, auf nationaler Ebene auch zu agieren. Und da ist die Idee dieser National Chapters entstanden. Und ich habe dann zusammen mit Sabine Ludwig das erste National Chapter für Deutschland gegründet, also überhaupt das erste Chapter. Inzwischen gibt es 10 oder 15 wiederum auf der ganzen Welt, auch in Low- and Middle-Income Countries, also nicht nur sozusagen in unserem Teil der Welt. Und man ist extrem aktiv mit verschiedenen Initiativen. Und in Deutschland haben wir ja auch die Frage von Frauen in Gesundheitsberufen aufgegriffen. Wir haben vor kurzem auch ein Working Paper dazu vorgelegt. Wir haben die Fragen von Frauen in Gesundheitsberufen, aber im Zusammenhang mit Migration aufgenommen. Also es gibt eine Reihe von sehr konkreten Punkten schon, die umgesetzt werden und wo man langsam lernt, auch politisch aktiv zu sein.
Es gibt ja das Verzeichnis, was man auf der Webseite bei Women in Global Health Germany abrufen kann, wo eben Frauen aufgelistet sind, die bei Podiumsdiskussionen für andere Interviewanfragen angefragt werden können. Und Ilona, du hast gesagt, dass du an keiner Podiumsdiskussion teilnimmst, wo nicht mindestens eine Frau dabei ist. Jetzt die provokante Frage, überlässt Frau dann nicht den Männern wieder die Bühne?
Nein, also wenn ich eingeladen werde und ich die einzige Frau bin, sage ich, das mache ich nicht. Und ich bestehe darauf, dass mindestens eine zweite Frau dabei ist. Häufig mache ich dann auch den Vorschlag, wer das sein könnte, weil die Männer ja immer behaupten, es gäbe so wenig und sie würden niemand kennen. Also man muss einfach sichtbar sein zum einen, aber natürlich, was ich auch immer mache, ist auf dem Podium während der Gespräche auch auf die Problematik hinzuweisen. Ich glaube nicht, dass man jedes Mal darauf bestehen muss, dass es unbedingt genau 50-50 sein muss oder so. Aber man muss jede Gelegenheit nutzen, um dieses Bewusstsein voranzubringen und dann auch wirklich ja, Namen parat haben und sagen, ja, ich schlage euch vor, dass die und die Frau also hier wirklich gut auf das Panel passen würde. Und es gibt ja inzwischen auch eine Reihe Männer, die sich dazu verpflichtet haben, dass sie nie auf einem Manel, wie wir das nennen, also einem rein männlichen Panel sprechen würden.
Und das zeigt Wirkung? Also wird dann auch tatsächlich was geändert in der Praxis?
Ja, wir sehen das auf jeden Fall. Ich sehe das in sehr, sehr vielen Organisationen und Institutionen, dass man inzwischen sehr genau darauf hinschaut, vielleicht in Deutschland noch ein bisschen weniger. Aber hier in Global Health in Genf und auch bei der Weltgesundheitsorganisation wird peinlich genau geschaut, was ist möglich. Der World Health Summit hat sich ja das sehr groß auf die Fahnen geschrieben und ist bemüht, fast also wiederum in jedem Panel auch eine Gender Parity zu haben. Im Sinne der Teilnehmerschaft ist die auch schon erreicht und dem World Health Summit ist offiziell also von Women in Global Health, also nicht von mir, sondern von der internationalen Organisation, auch der Dank ausgesprochen worden. Es gibt sozusagen immer nur ein Problem, das ist, wenn Leute aufgrund ihrer Funktion eingeladen werden. Also sagen wir mal 5 Gesundheitsminister aus den folgenden 5 Ländern, dass es einem passieren kann, dass aufgrund der politischen Entscheidungsprozesse in den Ländern, dass das dann alles Männer sind. Aber das wiederum, finde ich, ist so eine Sache, die man dann in einer Diskussion auch thematisieren kann. Also zum Beispiel wäre ich Moderatorin eines solchen Panels, würde ich immer darauf hinweisen, warum das jetzt ein Manel ist beispielsweise. Und es gibt solche politischen Zwänge, denen muss man real ins Auge sehen, aber die muss man immer ansprechen.
Worauf ich noch gerne kommen würde, Women in Global Health, die verschiedenen Chapters arbeiten darauf hin, dass eben Frauen zunehmend in Führungspositionen kommen, dass sie zunehmend Entscheidungskompetenzen haben sollen. Inwieweit würden Sie sagen, dass das auch so eine geschlechterparitätische Besetzung oder wenigstens eine Mehrbesetzung von Frauen in diesen Panels, inwieweit das sich auswirken könnte auf die gesamte gesundheitliche Versorgung in einem Land, also nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch in anderen Ländern?
Ja, zum einen wird ja unsere Liste zum Beispiel nicht nur genutzt zur Panelbesetzung. Also wir wissen, dass zum Beispiel die Stelle im Auswärtigen Amt, die dafür zuständig ist, Deutsche in internationale Positionen zu bringen, dass die sich diese Liste regelmäßig vornimmt, um zu schauen, ob da Frauen drauf sind, die man ansprechen könnte, ob sie an solchen Stellen interessiert sind. Also es ist durchaus auch so eine Dimension dabei, dass Arbeitgeber oder solche, die vermitteln, sich dessen bewusst sind, dass sie bei Women in Global Health also wirklich sehr kompetente Frauen ausfindig machen können und zumindest mit ihnen reden können. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass man durch Veranstaltungen und besondere Angebote und Coaching natürlich auch den Frauen selber Mut macht, sich zu bewerben, weil das ist ja auch ein Problem. Wir wissen aus der Forschung, dass Frauen sehr, sehr genau sind, wenn sie sich bewerben. Erfülle ich alle Kategorien, die in diesem Ausschreiben drin sind? Männer scheinen sich sehr viel weniger drum zu kümmern. Wir haben das auch bei Covid-19 gesehen, wenn Frauen für Mediengespräche eingeladen werden, dass sie sich sehr viel mehr zurückhalten, die anzunehmen, weil sie meinen, dass sie nicht in allen Dimensionen kompetent seien. Also von daher gilt es auch, den Frauen selber Mut zu machen, sich sozusagen da ins Gespräch zu bringen und in die Konkurrenz auch zu begeben. Und dann ganz einfach, wenn es selbstverständlicher wird. Also man sieht ja jetzt auch bei Covid, am Anfang hat man nur männliche Virologen gesehen. Plötzlich stellt man fest, dass es eine Unmenge weiblicher Virologen in Deutschland gibt, ja. Und plötzlich sind die auch in den Talkshows. Also von daher ist dieser Prozess im Gange und muss auch weiter gefördert werden. Im Gesundheitssystem selber, gerade im Deutschen, liegt ja noch sehr viel im Argen, dass sehr, sehr viele der hohen Positionen nicht von Frauen eingenommen werden. Und hier gilt es weiterhin, Druck zu machen.
Ich finde das sehr wichtig, dass du das ansprichst, denn als jemand, der wie ich professionell viele Podien besetzen muss, ist die Konfrontation oder die Schwierigkeit mit einem Mann, der sagt, ja klar, kein Problem, wo steht das Klavier? Und mit einer Frau, die dann sagt, ja, ich weiß nicht genau, ob ich die richtige Besetzung bin, ist extrem anstrengend. Und da erfordert es teilweise auch wirklich einer gewissen Mission, dann zu sagen, nee, ich meine schon Sie, Frau so und so und Frau Doktor so und so, das ist genau das Richtige. Und da finde ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass auch an dieser Thematik gearbeitet wird und dass man einfach das Selbstbewusstsein hat, nein, ich bin hier die Richtige und ich mache das und ich stehe zur Verfügung. Ich finde das sehr gut. Da gibt es spezielle Coaching- und Mentorenprogramme auch dafür.
Ja, also bei uns in Deutschland noch nicht so ausgebaut, aber auf Englisch bei Women and Global Health wird also sehr viel angeboten. Es gibt eine Reihe anderer solcher Organisationen, die sich inzwischen auch gegründet haben. Die Gates-Stiftung fördert auch also ein großes Programm. Also es gibt inzwischen mehr Möglichkeiten, wenn man als Frau sozusagen dieses Coaching braucht, dass man das auch finden kann. Wenn ich noch eins sagen kann, Albrecht, im Hinblick auf Organisatoren, es braucht auch mehr Verständnis von Organisatoren, dass Frauen meistens auch noch mehr andere Verpflichtungen haben als Männer. Also mir ist es häufig schon untergekommen, ich habe Organisatoren kritisiert, weil sie nicht genug Frauen auf dem Panel hatten. Die konnten mir nachweisen, dass sie ein 50-50 Panel geplant haben, aber dass Frauen kurzfristig abgesagt haben. Und das passiert häufiger bei Frauen, weil sie eben auch noch familiäre Verpflichtungen wahrnehmen. Und deshalb muss man Organisatoren auch empfehlen, wenn ich das mal so sagen darf, eine zusätzliche Frau in der Rückhand zu haben, weil Frauen eben häufiger absagen müssen als Männer.
Jetzt haben wir über Deutschland und den Vergleich Deutschland-Ausland schon mehrfach gesprochen. Wie steht denn Deutschland so im internationalen Vergleich da?
Ja, ich habe jetzt keine Zahlen vor mir, aber wie gesagt, die ganze Covid-Erfahrung hat uns das ja wirklich real vor Augen geführt, ja. Wenn sozusagen das Führungspersonal aus dem Gesundheitswesen sowohl auf Bundes- wie auch auf anderen Ebenen vorgeführt wurde, interviewt wurde, dann waren das doch zum Großteil Männer. Und wir haben uns auch von Women in Global Health beschwert, zum Beispiel als es um diese wissenschaftliche Taskforce ging, die von der Leopoldina aus Empfehlungen ausgesprochen hat und wo ich glaube nur ein oder zwei Frauen drauf waren bei 18 Männern oder sowas. Also das Bewusstsein ist wirklich nicht sehr ausgeprägt und auch die Hierarchien lassen es noch nicht zu. Hier gilt es erstens, das immer wieder anzuprangern, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, wir werden auch einfach mehr Daten brauchen. Das ist ja eine Sache, die Women in Global Health auch international immer wieder macht, nämlich nachschauen, nachzählen und dann veröffentlichen. Und das müssen wir mehr tun.
Jetzt noch eine Frage, gerade bei Covid-19, das war ja schön zu beobachten, wie eben zunehmend Virologinnen zum Gespräch gebeten worden sind. Hat sich insgesamt, kannst du das sagen, hat sich insgesamt was in der Diskussion schon verändert? Ist die differenzierter geworden?
Ja, zum einen glaube ich, dass tatsächlich, dass die Diskussion differenzierter geworden ist. Ich verfolge ja auch hier aus der Schweiz so beruflich schon die deutschen Talkshows. Und damit wird auch der Stil ein bisschen anders, ja. Etwas weniger männliche Selbstdarstellung, sage ich vielleicht mal. Aber auch die Thematik hat sich zum Teil verschoben, weil in der Diskussion doch jetzt auch immer wieder darauf hingewiesen wird. dass der Großteil des Gesundheitspersonals weiblich ist, dass ein Großteil der Last auch von Covid-19, also der Pflege und so weiter, auf weiblichen Schultern liegt. In manchen Ländern ist von daher auch die Infektionsrate bei weiblichem Gesundheitspersonal höher als bei männlichem. Also dass auch nicht nur die Führungspositionen in das Blickfeld kommen, sondern dass wirklich über die auch gesprochen wird, die einen großen Teil der Last tragen. Und das ist sehr wichtig auch für Women in Global Health, dass das nicht so rüberkommt, ach, das sind lauter Weiber, die wollen jetzt Führungspositionen, sondern dass es wirklich auch darum geht zu sagen, wir wollen eine Stimme sein für diejenigen, die noch nicht ihre Stimme so stark erheben können oder nicht gehört werden. Und drum ist auch dieser ganze Aspekt Pflegepersonal, Krankenschwestern, Nursing, Altenpflege und so weiter und auch familiäre Pflege, muss man hinzusagen, unbezahlte Pflege ist wieder Thema, dass das sehr viel deutlicher auch ins Blickfeld kommt.
Zunehmend Frauen in Führungspositionen, zunehmend Frauen in der öffentlichen Diskussion. Was wäre idealerweise die Prognose für die gesundheitliche Versorgung der Gesamtbevölkerung? Also was könnte sich verändern, verbessern, ja, verändern vielleicht?
Ja, wir hoffen doch, dass manche Zwänge, die im Gesundheitssystem sind, dann dezidierter angesprochen werden. Also dass Patienten suchen ja auch immer ein Gespräch. Die derzeitige Organisation der Medizin erlaubt das so nicht. Die Organisation der Medizin ist auch insofern so schwierig, weil sie wirklich auch die Ärzte, die jungen Ärzte, dass sie die ausbeuten. Wenn man sich anschaut, also die Arbeitszeiten, was erwartet wird, welche extreme Konkurrenz erwartet wird. Und da ist schon auch ein Empfinden, dass und jetzt studieren ja mehr Frauen Medizin als Männer, dass mit dem höheren Frauenanteil auch die Kultur der Medizin sich verändert, auch weil diese Frauen nicht zuletzt, weil sie andere Verpflichtungen haben, auch nicht in diesen Rat Race, wie man das auf Englisch sagt, ja, diesen extremen Konkurrenzkampf sich begeben wollen. Und wenn man dran denkt, also wie man sich immer lustig gemacht hat über die Frauen, die dann in den öffentlichen Gesundheitsdienst gegangen sind, den man ja nie sehr hoch geschätzt hat, weil sie dort menschlichere Arbeitszeiten haben, ja. Also das sind alles Themen, die müssen dezidierter in den Vordergrund kommen und wo auch die Frauen, die dann ja mehr und mehr dann nicht nur auf der, sag ich mal, der Pflegeebene die Mehrheit haben, sondern auch ganz automatisch durch eine neue Generation als Ärzte und Ärztinnen die Mehrheit haben werden, dass die sich auch hier für einen wirklichen Kulturwandel in der Medizin mit einsetzen.
Ich wollte nochmal zurück zu Covid-19. Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, hat ja gesagt, Covid-19 und die Corona-Krise hat die Anliegen der Frau, ich glaube, sie hat sogar gesagt, um Jahrzehnte zurückgeworfen, weil eben gerade bei dem Bereich Erziehung, Bildung, Kindergarten geschlossen, Schule geschlossen, wie selbstverständlich auf die Potenziale und auf die Ressourcen von Frauen rekurriert wurden in einem sehr traditionellen Sinn. Ist das auch deine Beobachtung, dass es hier einen richtigen, deutlichen Rückschlag gegeben hat im gesamten gesellschaftlichen Bereich bei der Gender-Thematik?
Ja, es hat zum einen sicher einen Rückschlag gegeben im Sinn, also dieser Selbstverständlichkeit der Annahme und einfach dem Erfordernis an Frauen, dass sie das auch in typischer Frauenmanier auch auf sich genommen haben, ja. Und das hat natürlich auch zu großen Problemen geführt, auch zu großen Spannungen in Beziehungen. Ob ich das so ausdrücken würde wie Jutta, glaube ich nicht ganz, weil gleichzeitig, als das real geschehen ist, ist natürlich auch die Diskussion darüber sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt. Also wir haben eigentlich, muss ich sagen, noch nie so viel über über häusliche Gewalt diskutiert, auch wie in den letzten 3 Monaten, ja. Und in vielen Ländern ist jetzt dieses Thema, das ja schon fast ja so ein Alltagsthema wurde, über das niemand mehr so ganz geredet hat, ist das wieder in den Vordergrund gekommen. Wir diskutieren die unbezahlte Arbeit wieder. Wir diskutieren die Last auf die Pflegeberufe wieder. Wir diskutieren, dass Virologinnen interviewt werden müssen. Also wir haben in der realen Welt einerseits viel von dem, was Jutta angesprochen hat, aber auf eine andere Weise im Bereich der öffentlichen Wahrnehmung haben wir doch auch eine Diskussion, die sehr, sehr wichtig ist und die nicht zuletzt deswegen auch so wichtig ist, Albrecht, weil eine Reihe von sozusagen deinen Kollegen in der Junaie ja sich weiterhin also geschlechtsspezifische Ausrutscher leisten. Ich denke da an 2 Spiegel-Interviews, die in den letzten Wochen vorgelegt worden sind. Und ich frage mich tatsächlich, also warum diese Frauen nicht aus dem Interview rausgegangen sind und gesagt haben, so etwas lasse ich mich nicht mit mir machen. Also ich hätte das jedenfalls so nicht akzeptiert. Und hier, also wie gesagt, es ist das, was wir angesprochen haben, dass Frauen sich manchmal nicht so hervortun. Aber manche Frauen wollen sich, ich sage nun mal fast zu Recht, dieser Art von Umgang von Seiten der männlichen Journalisten und Medien einfach nicht aussetzen.
Das Interview mit Professor Dr. Dr. Ilona Kickbusch führten Albrecht und Martina Klöpfer. Es erscheint in abgedruckter Form im Dezemberheft Nummer 4 2020 des IX Forum. Geschlechterspezifische Versorgung, Medizin und Systemstrukturen neu denken. Dieser Beitrag wurde produziert von IX Radio. Redaktion und Schnitt Martina Klöpfer und Albrecht Klöpfer. Sprecherin Martina Klöpfer.